Willkommen zu einer neuen Episode von Forza, der Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick. Und nach den vielen hochkarätigen Gästen von der letzten Woche machen wir heute mal etwas anderes. Natürlich auch hochkarätige Gäste, aber interne, nämlich der Fußballreporter vom Blick, Lukas Werder. Hallo. Ja. Und der stellvertretende Fußballchef vom Blick, der Christian Finki Finkbeiner. Ja, ich habe gedacht, wir diskutieren mal ein bisschen das Dritte, weil wir sind auch unter anderem das Dritte in Nisch gewesen, bei den Nazi, in St. Gallen bei den Nazi, haben dort sehr angeheiterte Gespräche gehabt und denkt, das wäre doch lustig, das mal auf Podcast aufzunehmen. Haben jetzt aber ein bisschen verspätet angefangen. Es hat noch eine tote Maus entsorgt werden aus dem Studio. Aber die ist jetzt auch weg. Und jetzt können wir loslegen. Ja, Super League macht Super League-Sachen. Lugano verliert irgendwie gegen Yverdon. Die ersten vier sind innerhalb von 3 Punkten. Der FC Basel schliesst sich vorne wieder an und die GC ist irgendwie in der Realität angekommen. Es gibt wirklich viel zu besprechen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem so ein bisschen aktuellsten Spiel an, nämlich dem FC Basel. Lukas, du bist FC Basel verantwortlich. Sie haben gestern in Extremis noch gewonnen in der Nachspielzeit gegen St. Gallen. Wie hast du so das Spiel geschaut?
Ich bin ausnahmsweise mal nicht im Stadion gesehen. Ich glaube, erst der zweite Match war diese Saison, wo ich von daheim vom Fernsehen geschaut habe. Und ja, ich habe einen guten FCB gesehen, einen besseren sicher als in der letzten Woche. Ich würde sagen, die Tendenz die zeigt schon klar gegen auf.
Was hast du gedacht, wo das Gegengol passiert ist? Also es ist ja doch irgendwie der Adjetag gesehen. Es gab mehrmals ja, nicht so
nur
gut
er, alle sehen nicht so gut aus dort in der Aktion. Und das ist so ein bisschen sein, man hat jetzt viel geschafft, auch in der Länderspielpause an der Offensive, aber in der Defensive wirkt das jetzt nicht mehr so stabil teilweise, wie noch nach den ersten paar Matchen in dieser Saison. Auch ein AGT ist ein bisschen ein kleiner Tief, habe ich das Gefühl, in den letzten Matchen, aber insgesamt, eben, wie ich gesagt habe, so ein bisschen Tendenz, die zeigt schon nach oben.
Ja, vor allem auch der Kevin Carlos, oder? Finki. Wo wir da schon in der letzten Saison immer gehypt haben, als einer von den besten, wenn nicht der beste Super League-Stürmer, der jetzt gestern das erste Mal gezündet hat mit 2 Goal.
Absolut. Ich glaube, er zeigt, dass er angekommen ist, oder dass er langsam sicher angekommen ist. Gut, das ist ja auch normal, wenn einer neu kommt, dass er vielleicht jetzt nicht gerade vom ersten Mal schon voll performt. Offensichtlich hat ihm die Länderspielpause gut da und ich glaube, in Basel hofft, dass so im Prinzip der Barja kann ersetzen und er hat es jetzt mal bewiesen und er gehört sicher einer der besten Stürmer, die wir in dieser Liga haben, glaube
ich. Ja, man hat es gesehen, bei Meisner war schon so eindrücklich gewesen, wie er dort, ich meine, die St. Galler Innenverteidiger sind jetzt auch nicht irgendwie Amateure und die sind einfach irgendwie weggespickt und macht es gut, ist wirklich stark.
Ja, ich glaube, offensiv ist der FCB sicher etwas vom Besten, was wir auf den Schweizer Plätzen haben. Und ja, ich glaube, jetzt sind es 2 Siege, oder? Ich meine, der IB-Match damals war ja enorm wichtig für beide Seiten. Basel hat dann ein bisschen glücklich gewonnen. Jetzt ist so ein Last-Second-Sieg. Ich glaube, mit dem FCB kann man oder muss man schon rechnen. Oder? Ein Jack, der immer besser in Fahrt kommt. Also, und wenn, wie der Lukas gesagt hat, vielleicht auch die defensive Stabilität wieder besser wird, dann glaube ich, ja, da kann man mit dem FCB schon rechnen in dieser Saison.
Aber du sagst eben, beste Offensive auf dem Papier, gebe ich dir recht, aber da muss etwas muss da schon noch ein bisschen mehr kommen. Ich habe es vorhin gesagt, in der Nazi-Pause hat Celestini viel den Fokus darauf gelegt, was auf den letzten 20 Metern vor dem Goal passiert. Das hat mich gestern ein bisschen besser gedunkt, aber es ist immer noch so, dass jetzt doch nicht, also es ist immer noch nicht so, dass jetzt so der eine nach dem anderen Angriff über den Platz rollt, sauber, fertig spielt. Also da muss schon noch ein bisschen etwas gehen, dass man dann kann sagen, der FCB hat die beste Offensive von der Liga.
Klar, Hongkong und St. Gallen ist natürlich jetzt auch nicht gerade die schlechteste Mannschaft, finde ich. Die haben jetzt mal 10 Tage ein bisschen Pause gehabt, sich ein bisschen erholen da von diesen englischen Wochen. Von dem her, die musst du dann gleich das erste Mal schlagen und einfach die Art und Weise oder früher einen Rückstand und dann gleich am Schluss noch. Sagt einfach, auch wenn man kann sagen, es ist vielleicht glücklich gewesen, aber es zeigt irgendwie gleich, okay, gewisse Qualität ist vorhanden. Und darum, ja, könnte das ein guter Moment sein, für Basel jetzt ein bisschen Fahrt aufzunehmen.
Das habe ich auch schon lange nicht gesehen, so, dass der FCB so in der Schlussphase so wirklich das Drücken, man hat unbedingt das Goal wählen. Es ist jetzt wirklich nicht jeder Angriff irgendwie super fertig gespielt und so, aber sie haben es geschafft, doch ein bisschen zu drücken und sie haben sich dann auch belohnt mit dem Goal. Und das haben wir schon ein bisschen an der FCB aus viel, viel früheren Jahren erinnert.
Ja, es ist ja auch, ich glaube, das sind die ersten zwei Goal gewesen, aus dem Spiel raus seit eineinhalb Monaten. Seit
Ende
so.
August.
Also, ja. So waren so die, die schon ein bisschen widersprechen, Vicky, mit der besten Offensive. Aber auf dem Papier sicherlich. Also, auf dem Papier, ja, ich glaube, ich bin ja vor der Nazi-Pause, habe ich mal dürfen für den Lukas einspringen, bei einer FCB-Pressekonferenz und, also, Celestini hat einfach gefühlt eine Viertelstunde über den Barry geredet und wie er den Barry vermisst und was mit dem Barry alles ist und dass der Barry jetzt gegen Real Madrid spielt, dann schon gegen IB und so. Ich bin so da und dachte, ja, aber der ist jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr rum. Aber irgendwie hat man es jetzt irgendwie angebracht, denkst du?
Ja, doch, habe ich schon das Gefühl, eben, dass das in die richtige Richtung geht. Kevin Carlos, der ist, wo er gekommen ist, hat gesagt, noch ein, zwei Kilo zu viel, nicht, dass er zu dick ist oder so, aber einfach, dass man da seine Athletik noch optimieren kann. Und es scheint, dass das jetzt abgeschlossen ist. Und er könnte ja noch ein, zwei Goal mehr haben. Gegen IB hat er einen Lattenkopfball, jetzt auch nochmal einen Kopfball am Pfosten. Also er könnte auch schon vier Goal haben. Spielt jetzt ein bisschen auf der Mittelstürmerposition, wo vorher der Ayeti war. Wobei mir der Ayeti eigentlich auch sehr gut gefallen hat. Mhm. Wo ein bisschen mehr der spielstärkere Spieler ist, weniger über die Physis. Und das hat sich ganz gut ergänzt mit dem Barry. Aber jetzt, wo der Barry weg ist, kann ich mir vorstellen, dass der Kevin Carlos dann schon der Nummer 1 Stürmer können sein, wie man es gerade sieht beim 1-0, oder wo er sich super allein durchtankt, das ist nicht das, was der Ayeti macht. Also kann schon sein, dass jetzt das ein Rezept ist, oder das, was man jetzt will draufsetzen hat, Kevin Carlos dort.
Wie erklärt ihr euch das Phänomen Traoré? Also der ist irgendwie gekommen und hat ganz Basel ihre Euphorie versetzt und seit aber, ich weiß nicht, ob so ein Zusammenhang mit besteht, aber seit der Scheck nebendran spielt, funktioniert da irgendwie nicht mehr wahnsinnig viel. Und ich habe das Gefühl, gerade sie zwei, in allen Spielen, die ich jetzt gesehen habe vom FC Basel, haben schon noch sehr viel Missverständnis.
Er bringt schon super, super Grundlagen mit. Aber, ja, du hast gesagt, seit der Barry weg ist, die haben sich dort sehr gut verstanden in den ein oder zwei Matches, die sie zusammen gespielt haben. Und jetzt sehen wir so ein bisschen den Traoré, wo eben ein Jahr vorher, in dem ganzen Jahr, bevor er zum FCB kam, ist, glaube ich, kein einziges Goal geschossen hat. Die Anlagen sind vorhanden. Er ist jetzt auch mit dem Nazi in der Elfenbeinküste unterwegs. Ich glaube, der wird schon noch kommen. Aber ja, das ist sicher nicht das. Er zeigt aktuell sicher nicht das, was er in den ersten paar Matches gezeigt hat.
Gut, ich muss einfach sagen, wie du vorhin gesagt hast, Celestini. Ja, das hat er vielleicht ein bisschen auch als Ausrede gebraucht. Ich meine, der war unter Druck vor dem IB-Match, das wissen wir. Ja, vielleicht ein bisschen Ausrede. Okay, jetzt haben wir den besten Stürmer verkauft. Und ja, aber ich glaube, er wird jetzt auch begriffen haben, dass es ja nichts bringt, zurückzuschauen. Oder? Und ich glaube, wenn er ein guter Trainer ist, dann schafft er das mit dem Spielermaterial, das er hat, wo, wie ich gesagt habe, aus meiner Sicht auf dem Papier sehr gut ist, dass er da das auch rausholt. Oder? Und wenn er das nicht schafft, ja, dann muss man sich dann schon fragen, ist er vielleicht auch nicht der richtige Mann oder nicht so ein guter Trainer.
Ja, wie fest wackelt er jetzt noch nach diesen zwei? Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wenn er das Spiel gegen IB verloren hätte mit Basel, dann wäre er und vielleicht nicht der Patrick Rahmen dann ja entlassen worden. Und man hört ja auch irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit raus. Man hört, dass da irgendwie auch mit schon so ein bisschen Sondierungsgespräch irgendwie mit gewissen Trainern gemacht worden ist oder mal Interesse platziert oder was auch immer, wie das willst du vorsichtig ausdrücken. Aber jetzt hat er ja zweimal gewonnen. Und man sieht einen gewissen Aufwärtstrend. Oder muss man jetzt sagen, wenn sie gewinnt, verlieren, nächste Woche, ist dann wieder alles.
Ich glaube, das muss man sagen, ja. Weil, der IB-Match, wenn es dort eine Penalty gibt bei dieser Lauber-Aktion und nachher nicht den Platz weiss, dann bin ich nicht sicher, dass der FCB den Match gewinnt. Dann sind es drei Niederlagen in Serie. Und auch jetzt, trotzdem zwei Siege. Wenn da wieder zwei schlechte Spiele kommen, dann wird dann der Celestini schnell wieder in Frage gestellt, glaube ich.
Also klar, der Winterthur-Match, da gibt es gerade zwei Diskussionen. Den muss er gewinnen, dann hast du drei Matches in Serie gewonnen, dann hast du ein gewisses Selbstverständnis, Selbstvertrauen. Also der ist schon eminent wichtig und sie tun schon sehr gut daran, dass sie den Match ernst nehmen, dass sie wissen, nicht so einfach und so weiter. Mhm. Und dann, ja, da kannst du auch mit breiter Brust dann sagen, okay, jetzt haben wir es irgendwie begriffen, jetzt fängt der Karo-Rollen langsam, aber es wäre natürlich wieder ein riesen Rückschlag. Hankum, so wie die Super League momentan funktioniert, würde es mich dann irgendwie gleich nicht ganz überraschen. Ja, wenn es eben vielleicht in Winterthur nicht gehen.
Fabian Frey noch das Goal schießt.
Ja, und eben, du sagst jetzt, der Chiarafoto kommt ins Rollen, aber das haben wir auch schon gemeint, die Saison nach dem missglückten Saisonstart, wo es dann plötzlich so gut gelaufen ist, gegen GC, Gone, Servet, Gone, Iveton. Und dann ist dann das 1-1 gegen sie und dann ist nachher eben lang nicht mehr gegangen. Haben wir noch zwei Goal geschossen, eins im Göppe, Penalty und eins das gegen Ibe, Siegesgoal. Also es kann dann schon wieder schnell gehen, dass der Wagen wieder ins Stottern kommt.
Oder? Das stimmt, aber Hankomo, das gibt natürlich dann, es hat ja auch Spielerwechsel gegeben, der Bari-Abgang, Schäck ist neu gekommen und so weiter. Eben freie Abgang-Diskussionen um den Haaland-Schakka und so. Ich finde, das dürfen wir schon nicht ganz unterschätzen. Oder? Das, aber jetzt weiss man ja, mit wem man schafft. Jetzt weiss man, jetzt hat man gewisse Kontinuität, jetzt hat man Zeit gehabt, auch 10 Tage, wenn logischerweise gewisse weg sind in den Nazi-Pausen. Und ich finde, jetzt gibt es wie keine Ausrede mehr, oder? Jetzt weiss man, das ist meine Mannschaft, auf die setze ich. Und ja, und darum finde ich es schon nicht genau die gleiche Situation vor ein paar Wochen.
Ich habe gefunden, gestern, wo dann, ja, das entscheidende Goal in der Nachspielzeit gefallen ist, und ich habe das ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder mal gesagt, die Superliga braucht schon einen starken FC Basel. Also es macht es einfach irgendwie, die Superliga macht mehr Spass mit dem FC Basel weggehen, nicht?
Also absolut. Ich meine, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Egal, wenn man drum drückt, in dieser Liga. Aber der FCB ist rein von seiner Aufstrahlung, von seiner jüngeren Vergangenheit. Sagen Sie mal, so ein Plus-Ultra in der Schweiz. Das ist einfach so, auch von der Aufmerksamkeit her, vom Interesse her. Und ja, wir merken das ja selber auch als Journalist. Oder? Und der FCB ist immer Diskussionsthema.
Wie sehen den FC St. Gallen? Der ist ja doch sehr euphorisch gestartet und dann die Quali für Europa. Dann also in Brügge richtig auf den Deckel bekommen. Jetzt das Spiel gegen St. Gallen, gegen Basel wieder aus den Händen gegeben. Ist das so ein bisschen eine Weiterführung von den letzten Jahren von St. Gallen, wo einfach ab und zu mal Phasen top und dann wieder ein bisschen, ja, also Konstanz einfach weiterfällt?
Es sieht schon jetzt nach einer kleineren Krise aus, oder? Wettbewerbsübergriffen haben sie jetzt, glaube ich, einen Punkt aus 4 Matches geholt, ja. nachdem sie so fulminant losgelegt haben. Und das wird jetzt sicher spannend, wie der Maaßen die erste, ein bisschen schlechtere Phase meistert.
Florenz wartet jetzt auch noch am Donnerstag. Ist ja kein Aufbaugegner.
Absolut. Ich bin persönlich ein bisschen enttäuscht von St. Gallen, weil ich finde eigentlich auch vom Kader her, sie haben ja das Ziel ausgegeben vor der Saison Top 4 und ich finde, das ist noch nicht mal irgendwie zu hoch gegriffen gewesen, überhaupt nicht. Klar sind die europäische Belastung gehabt, darum ist dann ab und zu mal vielleicht eine schlechtere Leistung zu erklären. Aber eben jetzt nach dieser Pause und so, finde ich, ja, da hätte jetzt eben von ihrer Seite schon auch ein Zeichen setzen und sagen, hey, eigentlich, wir sind besser als Basel. Wenn wir vorne dranbleiben wollen, dann müssen wir den Match gewinnen. Oder zumindest einen Punkt holen. Haben sie jetzt nicht, ja. Und den Lukas sehe ich ähnlich. Der Massen, den man jetzt schon sehr, sehr hoch gelobt hat. Klar, ist eine super Leistung in der Europa-Cup-Quali. Aber der muss jetzt schon auch beweisen, ja, wie sieht das ein bisschen mittelfristig aus. Und wo geht der FC St. Gallen an?
Muss man am Donnerstag etwas holen? Also, dass man dann irgendwie auch für seine Zuhause gegen Florenz, liegt da überhaupt irgendetwas drin? Ich schaue jetzt mal.
Kannst du mir überlegen?
Ja, also ich sage, klar, auf dem Papier, wenn sie verlieren 2-0, dann kann niemand sagen, ja, sie haben jetzt versagt. Ich meine, unterm Strich kommt es auf die Leistung an. Ich glaube, sie sind sicher nicht chancenlos, weil ich meine, der Krieg und Park wissen wir, ausverkauft, gibt eine gewisse Stimmung, eine gewisse Euphorie. Für viele Spieler ist es auch gleich etwas sehr Spezielles. Ich glaube, Florenz ist ein grosser Name, auch nicht so eine schlechte Mannschaft. Ob man dann etwas holt, ja, ist vielleicht dann auch ein bisschen Spielglück entscheidend. Aber logisch sind wir natürlich auch die Lehrer zu ziehen aus dem ersten Match in Brügge, wo sie ja wirklich also ein bisschen naiv auftreten sind und schon gemerkt haben, okay, ja, europäisch läuft es da ein bisschen anders.
Ich würde jetzt mein Geld auch eher auf St. Gallen setzen, als auf die andere Schweizer Mannschaft, die nächste Woche oder diese Woche gegen einen italienischen Vertreter ran muss.
Was gibt es noch? Ah, IB gegen Inter.
Ja,
der hat gerade die Conference League genommen. Gut, zu IB kommen wir nachher. Fangen wir aber doch zuerst noch, oder gehen wir zum Zürich-Derby weiter. Ich habe gefunden, Finke, du wohnst auch in Zürich, es ist auch das erste Derby seit Februar gewesen, aber ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, eigentlich ist so die Vorfreude in der Stadt relativ gross gewesen. Also selbst bei den GC-Fans, die jetzt tabellarisch hättest du davon ausgehen, das wird vielleicht nicht so ein erfolgreiches Derby. wenn du FCZ siehst, was die gemacht haben bis jetzt. Also es ist doch eine gewisse Vorfreude da in der Stadt, oder?
Denke ich auch. Von den Zuschauern her, man hat eben, wie gesagt, es ist sehr lang eigentlich seither, dass das letzte Derby war, wo man ja irgendwie ein Gefühl hatte, früher, wo es immer vier Derbys pro Saison gegeben hat, spielst du irgendwie halt zwei oder drei Monate gegeneinander. Jetzt ist es doch irgendwie mehr als ein halbes Jahr seither. Ja, ich glaube, die Vorfreude war gross gewesen. Das hat man gesehen im Stadion. Ich bin auch schauen. Der Match selber war okay, war relativ unterhaltsam, ist jetzt sicher nicht qualitativ.
Grosse Ansprüche.
Ja, es ist qualitativ jetzt sicher nicht auf riesigem Niveau gewesen, aber ich glaube, es war okay gewesen. Klar, Zürich-Fans, für die sowieso geht es sicher ein bisschen weniger.
Ja, also ich habe ein paar FCZ-Fans noch gehört, jetzt am Sonntag, die sagen, ja, geht es also schon noch stark gewesen. Und ich habe aber eigentlich schon gefunden, ich habe eigentlich eher ein stärkeres FCZ erwartet und GC hat dann halt gleich ein paar Chancen gehabt, oder wie hast du das aus Basel beobachtet?
Ich finde, GC wird einmal doch ein bisschen schlechter gemacht jetzt in den letzten Wochen, als sie wirklich sind. Ich finde, die Transfers, die man gemacht hat, gerade in der Offensive, die überzeugen mich eigentlich die meisten. Und jetzt auch, eben IBE haben sie gewonnen, jetzt gegen, hast du den letzten Match gesehen?
Vinti verloren.
Vinti, ja, logisch. Vinti, aber auch dort sind sie, meiner Meinung nach, die bessere Mannschaft gewesen. Und auch jetzt im Derby hätten sie etwas mitnehmen, wenn sie ein bisschen effizienter sind vom Goal. Ich meine, die zwei Goal, die sie bekommen, ist sicher einer davon haltbar. Zwei Distanzschüsse. Ah, jetzt ist es gegangen. ja, ich finde, GZ hat auch einen ordentlichen Match gemacht.
Ja, und wenn der Lupi die riesen Chance macht, wo beim Stand von 0-0, wo er wirklich eigentlich allein vor dem Goal die Möglichkeit hat, den Ball reinzuschieben und dann den Ball einfach nicht trifft, dann wird das Spiel vielleicht auch nochmal anders. Also ich
sehe ja so, letztendlich geht es aus meiner Sicht, also Zürich kommt relativ einfach zu dem Sieg. Mhm. Ich sage, die Chance von dem Lupi, sorry, also die muss er einfach mindestens aufs Goal bringen. Das ist ja, also, wenn du die schon in der Drittliga nicht machst, dann langt sich jeder am Kopf. Also wie vom Timing her, was einfach nicht stimmt. Das war ein sehr schöner Angriff gewesen, ja, muss man sagen. Nachher die zwei Goal, eben zwei Weitschüsse. Ich finde auch mindestens einen halber, möglicherweise einen guten Goal, ja, vielleicht sogar beide. Dann führt der FCZ. Ja, und nachher geht es ja nochmal eine riesen Chance. Nach dem Anschlusstreffen hat der Morandis, glaube ich, der am Posten raus den Posten schiesst. Und dann bin ich nicht sicher, wenn 2-2 ist, ob vielleicht sogar GC noch den Match gewinnt. Weil Zürich, das ist das, was wir bei Zürich enttäuscht haben. Wir sind relativ einfach zu diesen zwei Goal gekommen. Aber sie haben dann eigentlich Kontrolle über den Match verloren nach der Pause. Eigentlich unnötig. Und das ist das, was mich ein bisschen im FCZ irritiert hat. Wie eigentlich hat er aus meiner Sicht GC den Match verloren und nicht Zürich unbedingt den Match gewonnen.
Ja, ist das bestätigt, dass, ich bin jetzt gerade zurückgedacht, bestätigt das etwas, was ich gesagt habe? Dass ich habe FCZ halt wirklich stärker erwartet. Oder auch nur schon, sie haben da wirklich 5 mega starke Kopfballspieler. Das da, in den Standards ist gar nichts gekommen, zum Beispiel gegen, am Samstag. Und ich habe schon gefunden, GC hat das gut gemacht. Ich finde, wer ich wirklich sehr, sehr, sehr gut finde, ist der Lee, Stürmer. Seit seinem ersten Einsatz in dem Testspiel gegen Bayern München höre ich eigentlich nur Positives. Und man sieht auch wirklich, der hat etwas, wo, oder?
Bin ich absolut bei dir. Also, der hat irgendwie eine gewisse Klarheit in seinem Spiel. Ich habe das Gefühl, der weiss, was er macht. Das hat irgendwie Hand und Fuß. Es ist auch nicht irgendwie überhastet oder so. Der gefällt mir eigentlich auch. Und eben wie der Lukas vorhin gesagt hat, ja, GC finde ich auch, hat wahrscheinlich zu wenig Punkte für die Qualität, die sie haben, auch für das, was sie vielleicht leistungsmässig gezeigt haben. Man fragt sich halt dann gleich, ja, so hart das klingt, unterm Strich stehen die 8 Punkte, die sie haben, und du fragst dich, an was liegt es, dass die nicht mehr Punkte haben? Eben auch am Samstag. Also, wenn ich jetzt GC Verantwortlicher wäre, würde ich schon sagen, ja, also das Gerbe dürfen wir eigentlich nicht verlieren. Oder wie Zürich, wie du sagst, ist nicht besonders stark gewesen.
Ja, also, ja, das ist ja, Lukas hat das vorher gut zusammengefasst. Ich meine, es war auch noch so unentschieden gegen Luzern gewesen, wo man nicht zwingen muss verlieren. Dann eigentlich schon gegen Sion ist der einzige klare Sieg gewesen. IB hast halt dann ich also wirklich auch ein bisschen Glück, logischerweise, dass IB so in der Krise ist. Aber Vinti verlierst, Yverdon verlierst, jetzt das Derby verloren. Und man sagt immer, ja, man hätte ja können und hätte, wäre und so. Und wenn dann da am Schluss so wenig Punkte rausspringen dabei, dann muss man ja dann irgendwann, kann man nicht sich einfach nur zufrieden geben mit, ja, eigentlich wird uns alles ein bisschen schlecht geredet. Oder?
Nein, zumal ja die Mannschaft, also ich bin am Donnerstag an der Pressekonferenz mit dem Schellibaum gewesen und er hat eigentlich gesagt, ein schlechter Match gegen Basel daheim, das war relativ am Anfang gewesen. Ja. Das, glaub, 3-0 verloren. Das war wirklich schlecht gewesen. Klar, sie haben nachher noch ein bisschen nachgelegt auf dem Transfermarkt. Und sie haben eben auch keine, ich sage jetzt mal, junge Mannschaft. Also, sie haben eine relativ, aus meiner Sicht, routinierte Mannschaft, beziehungsweise einfach Spieler, die ja, gewisse Routine und Erfahrung haben. Oder? Du kannst auch nicht sagen, ja, sie haben irgendwie ein bisschen naiv und so. Oder? Also ich meine, wenn dann im Winter du verlierst, muss ich sagen, es ist naiv, aber es darf eigentlich so einer Mannschaft nicht passieren. Das hat Eli schon richtig gesagt. Da musst du mindestens einen Punkt halt mitnehmen, wenn sie vorne nicht machst. Und da, ja, gute Frage. Was liegt es? Liegt es letztendlich am Trainer? Liegt es am fehlenden Spielglück? Ich kann es auch nicht sagen, aber ich glaube, der Druck nimmt in Niederhasli schon zu.
Ja, jetzt kann ich sagen, wie gross, wir haben vorhin vom Celestini geredet, wie gross ist der Druck auf den Marco Schellibaum? So wie du erlebt hast. Also ich habe ihn im Stadion erlebt, kann ich auch nicht schnell sagen, aber du hast ihn an der Pressekonferenz.
Ja, ich habe ja darauf angesprochen wegen dem Druck. Also, es ist ein bisschen um die Rahmenentlassung gegangen. Das war ja der erste, der es jetzt geklopft hat. Und ja, er sagt natürlich, klar, mit Druck müssen wir in diesem Job können umgehen und so weiter. Er hat ja das ja selber schon genug erlebt. Aber ich glaube, er spürt natürlich schon auch, dass er schon auch liefern muss. Weil eben ihr grosses Ziel war ja, gewesen, sicher nichts mit dem Barrage zu tun haben. Oder ja, mit dem Abstieg. Und so wie es jetzt läuft, muss ich sagen, ja, sie sind jetzt hinten drin. Also, viel besser ist vielleicht leistungsmässig ein bisschen vor, aber punktemässig überhaupt nicht. Und dann ist halt schon immer am Schluss der Trainer der, der irgendwie muss gerade stehen dafür. Hat auch der Schellibaum übrigens gesagt.
Ja.
Wir müssen liefern und er ist verantwortlich dafür.
Ich bin ja dann irgendwann direkt hinter der GC-Bank gesessen, neben einem Kollegen, der sehr viel GC-Spiel schaut und der hat mir so gesagt, hey, du musst mal den Marco Schellibaum anschauen. Der coacht eigentlich sein Team nie, sondern pöbelt nur gegen die Ersatzbank der anderen. Und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet. Und ich weiss jetzt halt nicht, ob es auch mit dem Derby zu tun hat, mit dem Frust eben, dass man dann gleich irgendwie hinten gelegen ist oder verloren hat. Aber es ist also schon, der Marquesano schnauzt er richtig an, wenn er bei der Auswechslung, dann versucht er so zwei, drei Mal den Moniz ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ist vielleicht auch einfacher, oder? Aber der ist irgendwie auch vorbereitet gewesen. Ich glaube, der Vonland hat er auch mal noch, gegen den Brea, wo er dann anstatt hinten ausgewechselt ist, vorne rausläuft, hat er, glaube ich, auch noch ein paar schöne Worte. Und dann haben wir ja gestern auch noch die Geschichte gemacht, dass er dann, ich glaube, der Janik Brecher noch nachher auf dem Platz nach dem Abpfiff noch recht übel beleidigt hat vom Sandro Scherer. Dann ist ja noch der Schmocker, der ehemalige Marketingchef, ich glaube, bei GC, der jetzt Geschäftsführer ist vom FCZ, ist er go anschnauzen und der Miloš Malinović. Also, der ist völlig ausser Rand und Bank gewesen. Also, weißt du, man kann ja dann schon das mit Derby Emotionen erklären, aber es zeigt A, dass er wirklich, glaube sehr viel Druck hat und B, weiss ich dann also schon nicht, ob man in LA so Freude hat, an so einer Aussendarstellung. Gerade in Amerika, oder? Also,
ja, also ich kenne Marco Schellibaum persönlich wirklich nicht sehr gut. Und ja, durch das bin ich ein bisschen zurückhaltend, wenn ich ihn einschätze. Aber es ist schon ein bisschen so zu beobachten, dass vielmals aus seiner Sicht andere schuld sind, wenn es gar nicht so läuft. Das haben wir auch persönlich erlebt, oder? In der Barrage, wo wir geschrieben haben, dass GC schon andere Trainerkandidaten ins Visier genommen hat, sind dann wir die Schuld gewesen, die bösen Medien, weil wir eine Stimmung gemacht haben von der Barrage. Nachher sind wir dann die gewesen, die den nötigen Anstoss gegeben haben, dass GC die Barrage gewonnen hat, es dann geheissen. Ja, das ist irgendwie schon so auffällig, oder haben wir jetzt mehrfach beobachten können, dass sich so ein bisschen der Frust über die sportlichen, vielleicht ein bisschen enttäuschenden Resultate gegen andere richtet, als die eigenen.
Vielleicht hat das Derby auch ein bisschen, oder hat ja früher noch als Spieler viel Derbys gemacht, ja. Und hat dann am Donnerstag auch gesagt, ja, da sind früher noch auf dem Feld schon die Fetzen geflogen. Vielleicht hat er jetzt das einfach ein bisschen übertragen, an der Seitenlinie. Nein, Spass beiseite. Ich verstehe, dass der Faust gerade in dem Match für ihn groß war. Den Match haben wir vorhin diskutiert, oder? Eigentlich müsstest du in Führung gehen, da kommst du zwei einfache Goal über, irgendwie, es läuft wieder schon wie in der letzten Woche, irgendwie nicht so recht für dich, obwohl du nicht schlechter bist. Aber, ja, ich bin bei euch, oder? Ich meine, er ist 62, er hat so viel erlebt im Fußballbusiness und da finde ich auch eine gewisse Coolness, wäre nicht schlecht.
Vor allem in dieser Situation, oder? Du bist ja nicht 4-0 hinten. So, das ist eigentlich das, was seine Körpersprache dann so wie.
Genau.
Also, es wärst 4-5-0 hinten im Derby. Du bist ja, hast ja verkürzt, bist drauf und dran, an den Ausgleich zu schiessen. Dann musst du doch mit einer anderen Körperspruch auch deiner Mannschaft gegenüber auftreten, finde ich.
Ja, die Frage ist natürlich, wie das in der Mannschaft ein bisschen ankommt. Ich meine, Tobi, du kannst da vielleicht ein, zwei Sachen erzählen. Klar, der Schäli lebt oder hat schon immer natürlich ein bisschen von seinen Emotionen gelebt. Und ich glaube, wenn er die richtig einsetzt, ist das sicher auch eins von seinen Erfolgsrezepten. Also, ich meine, Biber da hat er sehr einen guten Job gemacht. Ob jetzt das vielleicht dann im falschen Moment eben ein bisschen kontraproduktiv ist, das ist natürlich auch gut möglich.
Ja, ich glaube, also, so wie ich es auch wahrgenommen habe, ich glaube, so die positive Emotionalität fehlt vielleicht ein bisschen. Also es hat auch zwei, drei Momente gegeben, wo ich gefunden habe, dass ich unheuren aufgeregt über einen Fehler oder einen Fehlpass von seinem eigenen Spieler und gleichzeitig so das Aufbauen oder das, was der Monis dann auf der anderen Seite macht oder von Landen, bei jeder zweiten Aktion kommt der auf und jubelt irgendwie am Stürmer zu oder am Flügel, weil er irgendwie drei Schritte gemacht hat, ohne umzugehen. Gefühl, also so fast ein bisschen übertrieben. Und dort ist es wirklich so ein bisschen negativ, eben die Körperhaltung. Und wie es ja so ist bei emotionalen Trainern bis auf den Jürgen Klopp, es tut sich dann halt so schon schnell abnutzen in der Kabine. Oder? Es gibt viele Beispiele, habe ich das Gefühl.
Außer beim FCZ. Dort.
Stimmt, außer beim FCZ. Aber dort ist, ich weiss auch nicht, dort gibt ja der Erfolg irgendwie auch recht. Also wir können ja gerne zum FCZ. Ich meine, das ist ja auch für mich noch recht überraschend, eben weil ja auch viele Spiele jetzt, wo sie ja eigentlich nicht besser, so ein ganz krass besseres Team gewesen sind, was jetzt aber gewonnen haben. Und das ist ja, es erinnert mich zum Teil fast ein bisschen an die Meistersaison.
Ich wollte sagen, wo sie auch nicht unbedingt in jedem Match immer die bessere und die überzeugende Mannschaft gewesen sind, aber einfach immer die Siege eingefahren haben.
Ich glaube, sie haben schon einen grossen Vorteil, auch wenn sie enttäuscht sind, dass sie europäisch nicht weitergekommen sind. Aber ich glaube, das ist ein Vorteil für sie. Sie haben ein relativ breites Kader. Viele von diesen Transfers, die sie jetzt gemacht haben, dann doch funktioniert. Ich bin nicht so sicher. Ich sage, wenn mich der Pause gefragt hat, hätte ich gesagt, ja, so spielt eine Spitzenmannschaft. So wie sie dann aber nach der Pause auftreten sind. Eben, wo ich, wie gesagt, habe eher das Gefühl, GC gewinnt den Match, also verliert eigentlich den Match und nicht Zürich gewinnt, sind es dann für mich doch zu wenig stabil gewesen. Aber, da kommt die andere Frage, wer in dieser Super League ist stabil überhaupt? Und du, ich meine, letztendlich, eben, wenn man 3 Jahre zurückschaut, damals Breitenreiter-Saison, ja, dann hätte man auch nie gedacht, ja, dass das könnte bis zum Schluss langen. Und so wie die Liga momentan funktioniert, muss man sagen, du, solange du dort vorne dabei bist, hat jede Chance, um den Titel zu holen, weil es gibt keine Mannschaft, die klar Favorit ist.
Ja. Ja, Lugano, der ja vor allem als der grosse, vielleicht Klammer, geheim Favorit für die Meisterschaft, also die verlieren dann gegen Iwer 2-0. Das ist ja dann auch nicht. Das passiert ja jetzt zum Beispiel am FCZ eher weniger bis jetzt, die Saison.
Bis jetzt. Ich würde jetzt mal noch abwarten.
Über den Ausland haben sie ja auch nicht so gut ausgesehen.
Ja, aber es war der erste Match gewesen. Das war ein ganz entscheidender Match gewesen, weil natürlich alle auch nicht so recht gewusst haben, wie stark sind wir. Und ja, vielleicht ist dann gerade so etwas, was auch so ein bisschen etwas auslösen kann. Ein bisschen positive Vibe, eine positive Dynamik. Lugano, muss ich sagen, schwer enttäuscht. Wie gerade, wenn du den Anspruch hast, dann darfst du jetzt einfach in dem Iverdo nicht verlieren. Und das hat man dann auch wieder gezeigt, okay, nein, auf Lugano kannst du irgendwie auch nicht zählen, oder? Also wenn sie jetzt in dem Titelrennen, also ich sage nicht, dass Lugano wegen dem nicht Meister werden kann, aber sie haben halt jetzt ja gleich bewiesen, oder sie haben auch keine Ausrede wegen diesen englischen Wochen, oder? Also manchmal finde ich eben, das wird dann immer als Ausrede hergezogen, aber jetzt haben sie 10 Tage oder 2 Wochen Pause gehabt. Und dann kommt so ein Match, der einfach nicht gut ist, das muss man einfach sagen.
Iverdon, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ich habe das Gefühl, jede zweite Woche fällt ein Satz gegen Iverdon und das ist einfach nicht verlieren als das Team. Und es passiert dann immer gleich. Ob es jetzt eben GC ist oder Lugano oder
Das ist es.
FCB hat schon schwieriges Spiel gehabt.
Ich denke auch Iva da ein bisschen unrecht.
Die holen daheim ihre Punkte, oder?
Ja. Genau, die holen daheim ihre Punkte. Aber trotzdem, ich sage, wenn der Anspruch hast als Lugano und sie wissen ja selber, wie die Situation ist, dass sie eigentlich Kronfavorit Nummer 1 sind. Und der Grosje Tor, der hat jetzt irgendwie seine Doppelbesetzung auf jeder Position und so weiter und so fort. Klar kannst du noch diskutieren, vielleicht hätte jetzt müssen Penalty bekommen und so weiter. Das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade für sie gelaufen, aber trotzdem, es ist dann für mich einfach gleich ein gewisses Zeichen, so weit, wie wir gerne wären, sind wir offensichtlich noch nicht.
Mhm. Wie sieht man das aus Basel?
Genau gleich, ja. Es gibt nicht viel zu diskutieren. Wenn du willst Meister werden, dann musst du die Match, musst du so ein Match wie auswärts gegeben, da musst du gewinnen. Und, aber du hast am Anfang gesagt, was ist schon normal in dieser Super League? Mhm. Ja, aber vielleicht spricht das schon ein bisschen, das, was du vorher gesagt hast, die Doppelbelastung, wenn man jetzt schaut, welche zwei Mannschaften vorne dabei sind, sind die zwei Mannschaften, die letzte Saison schon um die europäischen Plätze gespielt haben, aber die Quali nicht geschafft haben mit dem FCZ und Servet.
Ja. Vielleicht noch schnell zum Derby zu machen. Wenn der Marco Schellibaum, oder wie wichtig ist das Spiel für den weiteren Verlauf von seiner Trainerkarriere bei GC gegen Lausanne am nächsten Wochenende?
Ja, also ich glaube, da muss man nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn er den auch verliert,
hast du gegen alle direkten Konkurrenten verloren?
Dann fragst du dann irgendwann schon, ja, gegen wer soll es überhaupt gewinnen? Also, ja. Und ja, also da gibt es sicher Diskussionen, ob er dann wirklich gerade schon auf der Abschlussliste ist.
Nächste Nazi-Pause, oder? Das jetzt
November.
Ja, ja, geht jetzt um 2-3
Spiele. Was nochmal beurteilst.
Aber ja, das ist halt auch schwierig in dieser Liga, oder? Ich meine, wir haben vorhin von Iva hier geredet, gegen die musst du, sag jetzt mal, irgendwie gewinnen, gegen Vinti solltest du gewinnen, aber das denken natürlich alle untereinander auch, oder? Also, ja. Wer muss Punkte holen? Aber jetzt aus GC-Sicht, ja. Also, jetzt haben sie zweimal verloren, oder? In Serie. Jetzt Lausanne. Also, ja, ich glaube, es wird schon eng, wenn er den eins ansetzt. Ja.
Ja, gut. Wie man Fangewalt auch noch ansprechen? Oder überlegen wir das? Was denkt man so aus Basel, wenn wir da einmal bei diesen Derby sind, mit die Scharmützel?
Nicht allzu viel. Ich habe nur die Videos gesehen vom Zug mit dem Fanangriff. Choreo vorgeklaut worden ist. Ja, also, schwierig. Ich finde jetzt so, wenn da mal ein Choreo, das geklaut wird vom gegnerischen Fanlager. Dazugehören ist jetzt vielleicht ein grosses Wort, aber solange es irgendwie keine Personen oder Sachen beschädigt werden oder Personen zu Schaden kommen, verdreht es ein Stück weit, aber dann, sobald dann kann auch noch Unbeteiligte, die jetzt in der Zugsituation noch involviert sind, ja, das löst schon ein bisschen Kopfschütteln aus bei mir.
Also ich bin ja auch mit der S-Bahn unterwegs gewesen, nach dem Match, und bin im Hauptbahnhof gewesen, und sind da wirklich relativ viele schwer bewaffnete Polizisten da gestanden. Ja, es ist ein leidiges Thema. Und ich glaube, die Lösung hat niemand parat, oder? Aber man muss sich natürlich schon bewusst sein, also jetzt für jemanden, der sich nicht für Fußball interessiert, dass natürlich so Bilder massivst irritieren und dass man dementsprechend auch dem Fußball gegenüber auch nicht so viel Gutwill entgegenbringt. Ob es dann um ein neues Stadion geht, um irgendwelche sonst, obwohl natürlich sehr, sehr viel Jugendarbeit gemacht wird und logischerweise 99% der Fans in dem Sinne friedlich unterwegs sind. Aber es sind halt letztendlich die Bilder, die haften bleiben. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Vater wäre mit einem Kind in dieser S-Bahn rein, wo da Pfefferspray, weiß ich was, und da die Roten reinkommen, also ja, das irritiert dann schon schwer und kann auch irgendwie, ich sage jetzt, bleibende Bilder hinterlassen bei der unbeteiligten Person. Das irritiert schon schwer aus meiner Sicht, ja.
Ja, bin ich absolut bei euch. Ich finde es, ja, eben der Kredit, wo man dann halt bei Fußball zum Teil auch irgendwie einfordert oder auch findet, was da für tolle Emotionen und Integrationsarbeit und Jugendförderung und alles drin ist in dem Sport. Klar ist das eine, aber das sind schon auch wieder Szenen gewesen, wo einfach too much sind. Eben, also, stell dir vor, du hast keine Ahnung, dass das Derby stattfindet. Du fahrst irgendwie im Zug von, weiss auch nicht, Flughafen in HB und dann, glaube bei der Hartburg ist es gewesen, dann stürmen irgendwelche GC-Fans den Zug. Das ist dann so eine Situation, wo du dich dann wirklich bedroht fühlst.
Absolut. Also, eben, und man muss sich schon bewusst sein, gerade auf dem Raum Zürich, wo man ja seit Jahren über das Stadion diskutiert, muss sich einfach bewusst sein, es gibt die Hälfte von dieser Stadtbevölkerung, interessiert sich keinen Zentimeter für Fußball. Es ist anders als in Basel oder in Bern oder in St. Gallen, wo halt der Club irgendwie Teil vom Gesellschaftsleben ist. Das ist in Zürich nur beschränkt, also, auch wenn man zwei Clubs hat. Und ich glaube, das sind sich beide Clubs nicht 100% bewusst.
Das ist halt noch, also, ja, die Südkurve gilt ja schon auch als sehr mächtig. Auf eine Art. Was Club-Einfluss
angeht. Ja, das ist halt immer die Frage, oder? Also, mir ist das schon bewusst, das sind ja zum Teil. Ja, also nicht nur Quote, sondern mehr, oder? Und dass da irgendwo ein Jude Schleiz natürlich muss eingreifen muss und dass das auch nicht so einfach ist, das merkt man jetzt auch in den Gesprächen, in den Diskrepanzen, die es gibt zwischen der Liga, Politik, oder mit dem Kaskadenmodell, ob personalisierte Tickets sollen kommen, ob das Sinn macht, ja, nein, oder? Und ich glaube, wenn es so eine einfache Lösung gibt, dann hätte man wahrscheinlich die schon lange gemacht. Aber dass das eben alles nicht so einfach ist und eben weit über den Fußball rausgeht, das merkt man. Und manchmal hast du das Gefühl, es gibt eine gewisse Ohnmacht. Also von beiden Seiten, von Politik, aber auch von Fanverantwortlichen, von Clubverantwortlichen. Ja.
Es ist eigentlich schade, dass wir jetzt über das reden. Weil auf der anderen Seite, also ich weiss nicht, wie es du im Stadion erlebt hast, aber ja, also ich habe zum einen gefunden, im GC-Ecken war recht viel los gewesen und dann haben sie auch noch Feuerwerk gezündet und ja, jetzt so etwas, wo man dann auch darüber diskutieren kann, darf man das und ist das legal und so. Aber ich finde das auch mal, ehrlich gesagt, so persönlich noch witzig. Und die Südkurve hat ja also richtig Lärm gemacht, oder? Also die ganze Kurve und sehr viele Leute und dass man nicht über den das, über den Positiven, finde ich, ist auch aus Sicht von den Fanblöcken irgendwie schade. Aber
absolut, oder? Ich meine, es sind irgendwie 20.000 in diesem Stadion gewesen und ich habe es gesehen wie du. Es war eine gute Stimmung gewesen, aber es war auch ein relativ unterhaltsamer Match gewesen. Und dass man dann nachher, zwei Tage später, halt nur über die paar einzelnen Vorfälle diskutiert und eben weniger über den Match oder über das Erlebnis. Wie für viele ist das ja wahrscheinlich gleich ein cooles Erlebnis gewesen.
Du hast vor dem Match so ein bisschen schlecht geredet.
Ja, das ist jetzt wirklich aus fußballjournalistischer Sicht. Ich habe gesagt, es soll unterhaltsam sein. Ich meine, es gibt auch unterhaltsame Spiele, wo die Qualität nicht gut ist. Also gehst du mal in die Unterliga schauen, das habe ich jahrzehntelang erlebt. Da gibt es viele coole Spiele, aber ist die Qualität ja auch nicht besonders hoch. Also.
Gut, wir schließen das Thema Zürich ab. Weil es gibt auch noch in der Hauptstadt einen spannenden Club, der für überraschend viele Schlagzeilen sorgt, die Saison bis jetzt. Nämlich IB. IB hat einen neuen Trainer. IB hat wieder mal gewonnen. Ist jetzt auch noch nicht allzu oft vorgekommen in dieser Saison. Gegen Luzern, wo ja doch auch sehr in Form hoch ist. Wie haben Sie das Spiel wahrgenommen? Geschaut?
So ein bisschen stabilisiert wirkt die Mannschaft schon. Mhm. Aber also die grosse Erlösung ist jetzt, glaube ich, auch der Sieg noch nicht gesehen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, was der Mani sicher nicht schlecht gemacht hat, hat ja einerseits schon Erfahrung, hat ja das letzte Frühling schon mal durchgemacht. Er hat eine gewisse Stellschraube geändert, hat irgendwie 6 neue gebracht. Er hat jetzt vorne einen Iten und einen Elia, die ja unter dem Rahmen und der Ferner liefen waren, irgendwie gestärkt in diesen 10 Tagen. Die haben dann auch geliefert, also vor allem den Iten. Aber hast du natürlich auch gemerkt, vor allem, wo dann der Benito wieder hat müssen, dass natürlich hinten die Stabilität schon nicht ganz vorhanden ist. Und auch der Match, also wenn Luzern einigermaßen vorne normal tut, dann ist am Schluss 2-2.
Ja.
Und dann, ja. Und dann ist dann das Hurra, was sie jetzt vielleicht haben, ist dann auch ein bisschen kleiner bei IB. Also, aber ich glaube, es ist sicher ein guter, solider Auftritt gewesen, was man auch erwarten konnte, dass es ein bisschen etwas bewegte Trainerwechsel. Aber wie sich denn das auszahlt, muss man jetzt, glaube ich, schon noch ein bisschen abwarten.
ist einfach ein bisschen auf Wachseinstellungen zurückgestellt, oder? Mit der Raute im Mittelfeld, alles so, wie man es in der letzten Saison gespielt hat, alles, was der Patrick Rahmen hat versucht, vielleicht ein bisschen zu ändern oder zu implementieren, schnell wieder wegrasiert und jetzt mit dem verhebt es einigermaßen.
Also er ist ja auch Meister geworden mit dem, ja, mehr oder weniger mit dem Team im Frühling. Und das, also
gut, er hat auch auf dem ersten Platz übernommen, das muss man dann schon auch sagen. Aber ich glaube, er weiss, was es so braucht, damit es einigermaßen funktioniert. Dass man jetzt da und nächste Woche oder die Woche hinter Mailand wegwischt, glaube ich jetzt nicht. Aber sicher so an der richtigen Straube dreht.
Ja, und ich mag mich erinnern, ich bin dort im März auch noch damals, wo es den Weekend gelassen hat und wo dann der Moni geredet hat, in Bern gewesen. Und schon dort hat er eigentlich gesagt, der Moni ist relativ simpel. Du musst, ich meine, die Mannschaft ist ja verunsichert, das ist klar, egal wie viele Meistertitel du schon geholt hast. Das ist einfach eine ungewohnte Situation, du musst irgendwie zurück zum Einfachen. Und wie du gesagt hast, das hat er wahrscheinlich gemacht. Und dann erhöhst du zumindest die Chance, dass du einen soliden bis einen guten Match machst.
Das ist das System, das sie jahrelang gespielt haben, das die Spieler kennen, oder? Auch Elias ist eine katastrophale Form diese Saison, bringt er jetzt trotzdem wieder vorne rein. So ein bisschen das grosse Stürmer, kleine Stürmer, das man jahrelang gespielt hat.
Das ist ja so ein klassisches Trainerwechsel einmal eins, oder? So die eigentlich unzufrieden auf der Bank hocken, denen eine Chance geben, weil man sie ja vielleicht schon kämpft von vorher. Und dann Performance. Also, das ist irgendwie so ein Interims-Coach-Rezept, das viele anwenden.
Genau. Und ich glaube, das hat er gut gemacht. Sie sind einfach mit dem Sieg belohnt worden. Ja, wie lang oder wie gut das funktioniert, werden wir sehen. Ich glaube, so stabil sind sie dann gleich noch nicht, wie ich vorhin gesagt habe. Bin dann auf die nächsten 2-3 Matches gespannt.
Könnte etwas reissen gegen Inter? Ich habe das Gefühl, für Inter könnte es noch eine gefährliche Angelegenheit werden.
Sag du zuerst.
Also nüchtern betrachtet muss man sagen, nein, die werden keinen Stich haben. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich uns Geld setze, Inter gewinnt den Match relativ humorlos 2-0. Probiert und macht und tut und irgendwann, die anderen stehen ein bisschen stabil und dann irgendwann macht es, zack, boom, und dann, also wie liebe Inter ist relativ sehr stabil defensiv, also und von dem her würde ich mich jetzt irgendwie überraschen, wenn IB Inter überraschen könnte.
Ja.
Aber du, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube nicht dran.
Du sagst nüchtern, ich würde auch mit 2D Bier im Kopf noch sagen, dass IB keinen Stich hat. Ich habe gestern ein bisschen reingeschaut, Inter gegen Rom. Es ist am Schluss 1-0 gewesen für Inter. Könnte auch irgendwie ein 3-3 geben. Also offensiv, das ist brutal, was da auf IB zukommt. Und du hast vorher gesagt, mit dem Benito hat es einigermaßen verhebt. Aber sobald dann da zwei andere in der Innenverteidigung gespielt haben, das ist dann sehr, sehr wackelig. Und vor Barcelona bin ich noch so mutig gewesen und habe gesagt, ja, vielleicht an einem sehr kurzen Tag gibt es etwas. Und den Fehler mache ich jetzt ganz sicher nicht noch mal ein zweites Mal. Also, trotz Kunststrasse und Heimvorteil, das wird eine klare Sache geben für Inter.
Auf dem Papier ist es natürlich, also wirkt schon sehr so. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man dann vielleicht einmal. IB tut ja schon jede Champions League-Kampagne so ein Highlight haben sie drin, was da ein bisschen für Euphorie sorgt. Oder wieso jetzt nicht beginnt?
Ja, der rote Stern kommt dann
noch. Ja, das stimmt. Aber einerseits, glaube ich, ist IB natürlich schon nicht mehr so gut, wie es damals gewesen sind.
Mhm.
Zweitens, ich finde auch mit dem neuen Modus oder für Inter, wenn jetzt das für sie nicht das Highlight-Spiel vom Jahr ist, ja, die Punkte musst du holen, weil am Schluss willst du in den Top 8 sein und darum. Die haben so viel Erfahrung und können auch so viel rotieren, wechseln, tun. Also, ja, würde mich, wie gesagt, extrem überraschen, wenn da irgendetwas wird anbrennen aus Intersicht.
Das ist schon entscheidend, was du sagst, mit dem neuen Modus. Es ist nicht, dass zweimal gegen Man City spielst und im Rückspiel kommen sie dann vielleicht nur mit der B11 nach Bern, sondern.
Du musst die Punkte holen, ja. Ja, ist ein guter Punkt. Das ist auch ein Grund, wieso man es gemacht hat, um das Ganze attraktiver gestalten. Was muss der Mann hier machen oder was muss er erreichen, dass er Trainer bleiben
darf? Das finde ich sehr eine gute Frage und das würde ich gerne mal den Herrn Speicher fragen. Nein, weil was mich ein bisschen aufregt an dieser ganzen Trainerdebatte jetzt bei Bern ist, für mich kommt der Mann ein bisschen wie als Lücke Buesser rüber. Oder? Man hat ihn im Frühling geholt. Das habe ich verstanden. Dann hat er den Titel geholt. Sicher auch nicht nur wegen der Stärke von IB, vielleicht auch wegen der Schwäche von den anderen. Jetzt holt man ihn wieder, weil man offensichtlich einfach das mit dem Rahmen ein totaler Fehltransfer war von der Vereinsleitung. Aber irgendwie gibt man mir ja keine klare Perspektive. Also es ist so ein bisschen wie, ich gebe dir jetzt, ja, du darfst jetzt mal ein paar Matches probieren und wenn du dann noch gut bist, dann machen wir vielleicht noch ein bisschen länger und vielleicht bist du dann, wenn du plötzlich irgendwie Dritter bist noch in der Winterpause, dann darfst du vielleicht die ganze Saison machen. Und vielleicht haben wir aber bis dann gleich einen Namen, den wir lieber hätten und dann bist du halt dann gleich wieder weg. Oder? Also ich bin nicht so sicher, ob da einen klaren Plan mit dem Mann hat. Weiss ich nicht. Und das finde ich ein bisschen irritierend. Weil eigentlich müssen wir ja sagen, okay, Manni, du machst es, hast du das erste Mal schon gut gemacht mit dem Titel. Ja, jetzt machst du es. Und wenn du in der Winterpause so viele Punkte hast, dann verlängert sich dein Vertrag. Ja. Vielleicht haben sie das, ich weiß es nicht.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendwie eine langfristige Perspektive ist. Einfach wie das Wort würde vielleicht die ehemaligen Podcast-Partner wählen, jetzt einfach sehr keine sexy Lösung ist. Oder? Das ist nicht...
Ist denn der Patrick Rahmen eine sexy Lösung gewesen?
ja, also was ist eine sexy Lösung? Okay, jetzt ist der Christian Streich im Stadion gehockt. Ja klar, der wäre sexy. Wäre ja für alle sexy, ist ja logisch. aber wie lange ist das sexy? Also ja, verstehst du?
Ja, schon ein paar Jahre.
Gut, stimmt. Ich meine, der Streich gibt gute PKs, oder?
Nur macht IB leider keine PKs.
Stimmt, aber vielleicht würden sie sie wieder einführen unter Christian Streich. Nein, ich meine, auch ein Vicky, oder? Ist er sexy? Also, ja, sag mal, ist der Celestini sexy? Oder ist der Moniz sexy? Oder Moniz sagt einfach.
Ja, Moniz finde ich jetzt schon sexy, ja?
Ja, der sorgt einfach für Unterhaltung in welcher Form auch immer.
Gut, mit den Sander, wie den Bern, haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer geschaut, dass es möglichst wenig Unterhaltung gibt. Das wird dann schon wieder.
Ja, also, und wenn du jetzt die letzten IB-Trainer anschaust, also. Sexappeal haltet sich in Grenzen. Und das ist jetzt ein böse gemeint, aber so, wenn man schon bei dem Begriff bleibt.
Ja, aber Patrick Rahmen hat jetzt schon ein bisschen mehr gegeben als jetzt an seinen Schuhermann. Ja, nicht?
Es geht schon viel zu lange, wie es die Antwort kommt.
Ja, vielleicht schon, aber man tut vielleicht dem Mann ein bisschen Unrecht, oder? Ich meine, er ist jetzt halt der U1, er hat ja irgendwo auch dann den Stempel, oder? Eben, bist so ein bisschen der Nothelfer im Club und so ein bisschen mit dem IB-Herz und so, wie du schon x Jahre dort dabei bist. Ja, aber. Also, ich finde jetzt, der Fußball ist jetzt nicht weniger attraktiv gewesen, vor allem.
Aber wenn du jetzt zurückdenkst an die letzte Saison oder in ein paar Jahren zurückdenkst, wirst du doch nie im Kopf haben, das ist die Saison gewesen, wo der grosse IB-Retter Joel Manja IB doch noch zum Titel geführt hat. Weißt du, es bleibt irgendwie auch so nicht hängen.
Ja, aber ganz ehrlich, was bleibt von den letzten 7 Jahren bei IB hängen? Welche Saison?
Ja, also, alles Saison heute, das sind doch immer noch.
Ah, heute ist klar.
David Wagner-Saison bleibt sicher auch noch hängen.
Ja, weil es negativ war, oder schlecht. Genau, das ist auch ein gutes Beispiel. Ja, der könntest du jetzt sagen, okay, er hat ein bisschen mehr Sexappeal, oder? Premier League.
Ja, einfach, weil er ein Klub in Trauzeugen war. Das kann ja dann auch nicht
sein. Ja, oder, aber ich meine, unter dem Strich, oder? Am Wiki hat man dann gesagt, das sei ein bisschen langweiliger Fußball, oder? Am Fischer hat man das damals auch vorgeworfen bei Basel. Am Schluss haben sie die dann rausgeschickt, aber sportlich ist es nicht besser geworden. Also, die Frage ist schon, was willst du am Schluss? Willst du einfach gewinnen und einen Titel haben oder willst du irgendwie Klamauk?
Ist denn das Machtgefühl vielleicht auch zu gross bei IB, dass es gar keinen Platz hat für einen grossen, charismatischen, lauten, vielleicht auch den halt eigenwilligen Trainer?
Mittlerweile vielleicht schon?
Kann ich mir schon vorstellen. Also ich meine, wenn du jetzt natürlich einen Trainer holst, der unbequem ist, der auch vielleicht gewisse Sachen einfordert, das war vielleicht auch das Problem von Patrick Rahmen, dass er damals, wo IB mit ihm verhandelt hat, dass er vielleicht zu wenig eingefordert hat, weil es für ihn natürlich ein klarer Aufstieg war. Und ja, ich meine, dass letztendlich in Bern alles über den Schreibtisch von Christoph Speicher läuft, das ist, also was Sportliche betrifft, ist ja kein Geheimnis mehr. Also von dem her, wobei ich nicht glaube, dass der Speicher nicht mit schwierigen Trainern kann oder könnte umgehen, das will ich nicht sagen. Aber ja, vielleicht wird dann gleich mal ein, zwei Fragen auch gut gestellt werden, die vielleicht nicht so angenehm sind.
Wo vielleicht aber auch gut wäre, oder? Oder mal wichtig nach all diesen Jahren, was sich so ein bisschen die Besetzung jetzt auch ein bisschen abgestumpft hat.
Ja, vielleicht ist man auch dort zu erfolgsverwöhnt, oder? Das hat man ja in den letzten Monaten einmal wieder, oder auch in der letzten Saison gesagt, oder? Dass gewisse Spieler vielleicht zu erfolgsverwöhnt sind. Vielleicht ist das auch in der Chefetage so.
Ist ja noch vieles so, oder? Wenn man Erfolg hat, dann macht man eigentlich den grössten Fehler, anstatt wenn man weiss Erfolg hat. Wie dort sieht man ja offensichtlich, okay, wir müssen etwas ändern, oder? Und ja, nach so einer Dynastie ist es immer nicht ganz einfach. Basel hat das gemerkt. Irgendwann kommen Probleme. Aber klar, sie sagen ja immer, wir tun uns hinterfragen und wir sind die Ersten und so. Sie haben ja gewisse Fehler zugestehen. Also, aber ja, also für mich ist dann schon der Nächste, was sie jetzt holen, ist dann schon irgendwie die letzte Patrone. Also, sonst muss dann schon mal etwas passieren.
Alte Magen, Strellenweise.
Ja, es ist ja so. Also, ich meine, der Wiki ist irgendwie nicht ganz funktioniert. Der Rahmen hat überhaupt nicht funktioniert. Man hat gewisse Transfers, die überhaupt nicht funktioniert. Ja, klar, es ist immer noch ein paar, die sehr gut funktioniert haben, die viel Geld gegeben haben. Man hat jetzt auch wieder die Champions League, was jetzt rein finanziell natürlich ein gewisses Polster gibt. Aber ja, also ich glaube jetzt nicht. Ich meine, wenn sie jetzt den Titel nicht holen, okay, aber irgendwie, also der nächste Trainer, finde ich, sollte nicht schon wieder nach ein paar Minuten auf der Kippe sein.
Ja, also ich glaube auch, der muss sitzen. Ich habe aber wirklich gehört, wenn man jetzt so das Top-3-Auswahlverfahren, Wunschkandidatenliste hat bei Bern, ist der Mani auf Platz 2. Es gibt einen Namen, den ich aber nicht kenne, und ich mir eigentlich noch vorstellen, dass der Matteo Cacciatore heisst, wo ein Vertrag ausläuft, wo glaube ich, nur vielleicht wirklich so ein bisschen Premium-Lösung wäre, aber man hat, glaube ich, schon auch intern das Gefühl, man möchte dem Mann ja eine Chance geben, damit er eben nicht schon wieder der Lückenbüßer ist.
Ja, fände ich absolut okay.
Sexy auch, oder?
Cacciatore wäre sexy, oder?
Ich finde den Cacciatore cool. Die Frage ist einfach, verlässt du das Projekt Lugano
jetzt mit
für Bern?
Das kann man also fast nicht vorstellen.
Ja, nein, aber auch am Ende Saison nicht.
Oh, Ende Saison vielleicht schon.
Du, wenn sie den Titel holen zu Lugano, dann kann ich ja sagen, Hongkong, sie kommen mit einem neuen Stadion über. Wenn ich schon so lange Trainer wäre in Lugano, würde ich aus. Ich habe so ein Angebot, das ich definitiv nicht ausschlagen kann. Würde ich irgendwie gleich auch noch versuchen, halt in diesem Stadion auch mal noch dabei zu sein. Also, ich sehe jetzt einfach das nicht als mega, mega, mega Aufstieg, wenn du von Lugano zu IB kannst gehen. Aber
wenn es Meister wird, ist vielleicht dann eher seriöses Thema. Oder?
Genau. Oder? Und das ist das, was ich denke. Ich meine, der Cacciatore mit dem, was er jetzt Lugano macht, hat ja doch einen relativ sehr guten Leistungsausweis, wo sich auch noch jemand anders, nicht nur in Bern, festgestellt wird. Und, oder? Man muss sich natürlich schon auch fragen, was kannst du in Bern überhaupt erreichen? Das ist natürlich schon auch noch eine schwierige Frage. Ich meine, Meister.
Rein theoretisch noch Meisterschaft drin.
Nicht? Ja.
Lukas, wirklich ein grosses Auge.
Göppi ist glaube ich noch drin.
Ja. Oder, aber ich sage jetzt mal, angenommen Lugano wird trotzdem noch Meister. Was ist die Motivation vom Cacciatore auf Bern zu gehen? Du kannst ja auch nicht mehr als irgendein Double holen und vielleicht langsam mal in die Champions League. Aber vielleicht auch nicht. Also.
Ja. Eigentlich kann ich mit euch noch über die Nazi reden, weil es ja auch sinnvoll ist, weil wir als Dritte in die Nazi waren. Ich würde aber vorschlagen, wir machen das auf den nächsten Zusammenzug. Und es gibt noch ein anderes Thema, das ich gerne möchte mit euch besprechen, weil das so ein bisschen am Wochenende aufgeploppt ist, wo sehr hitzig diskutiert wird im Ausland, dass der Thomas Tuchel als deutscher neuer Nationaltrainer von England geworden ist. Wo ich die Schlagzeile oder auch schon da über die Verhandlungen gelesen habe, habe ich gefunden, das ist eigentlich noch so für die Wortwahl, aber noch eine geile Lösung. Wie haben die das, Lukas?
Ich habe ja so gewisse England-Sympathien und ich bin ja also auch, finde es eine gute Wahl. Ich habe den Ausruf in den englischen Medien auch nicht so ganz können nachvollziehen, sehr übertrieben. Und ich glaube, für die Mannschaft, die ja unbestritten unglaubliche Qualität hat, jetzt so ein bisschen einen Taktik-Fuchs an die Seitenlinie stellen, das ist eigentlich genau das, was braucht im Hinblick auf die WM 26.
Und der Tuchel weiss ja offenbar, das hat der Kane nach dem Sieg gegen Stuttgart auch gesagt, der Wettbewerb, also er kann Mannschaften im Wettbewerb weit führen. Oder er ist mit PSG im Finale gestanden. Er ist mit Chelsea hat die Champions League gewonnen. Also der kann das mit diesem Wettbewerb irgendwie dann halt auf das Spiel die richtige Lösung finden. Das kann er. Das hat er bewiesen. Und ich finde, ich bin aber schon überrascht gewesen, also selbst die seriöse BBC und nicht irgendwie nur The Sun und so, die haben irgendwie fast einen Herzstillstand bekommen, dass jetzt ein deutscher England-Trainer wird.
Ah, also, sorry, aber über die Engländer, was wollen sie überhaupt? Also ich finde, es ist eine Top-Lösung. Und ich meine, sie sind ja die Ersten gewesen, wo der Gareth Southgate weg haben wollen. Also ich meine, wir haben ja das hautnah während dieser EM Erfolg verfolgt. Am Schluss haben sie dann noch halb müssen auf die Knie gehen, weil sie dann plötzlich gleich nicht sicher gewesen sind, ob jetzt der gleich noch den Titel mit uns noch holt. Kaum war der Abpfiff gewesen, der Finale, haben sie wieder geschossen gegen den Southgate, dann ist er endlich mal weg gewesen. Selber haben sie, müssen wir ehrlich sein, nicht viele eigene gute Trainer, oder? Ich weiß nicht, wie viele in der Premier League sind, 3-4, oder? Also, aber ich kann dir jetzt auch nicht gerade eine Handvoll Top-Namen aus England aufzählen, die Nazis sollen trainieren.
Der Potter ist der Name, der immer wieder gespielt wurde.
Aber der eben eineinhalb Jahre hat er keinen Job mehr, seit er bei Chelsea gegangen ist. Oder, du hast gar keine englische Alternative.
Und das Interessanteste ist ja, dass all die Experten, oder, wo ja 20 Jahre hat ja England eine Top-Mannschaft gehabt, aber ja nie etwas gerissen haben, immer Maximum Viertelfinale. Und von jedem Turnier haben sie das Gefühl gehabt, wir sind die grossen Schöbelis, oder? Und die schiessen die jetzt, zuerst haben sie das Southgate abgeschossen, jetzt ist der Tuchel nicht recht. Also was wollen die denn überhaupt?
Haben Sie das Video gesehen, wo es so eine Einschätzung gibt von Gary Neville und Jamie Carragher? Das sind ja so die zwei, für die es nicht wissen, die grössten TV-Figuren irgendwie, neben dem Gary Lineker, oder Experten. Die haben, ja, also auch, der Gary Neville hat das Gefühl gehabt, man da die britische Fahne auf Halbmast tun, weil jetzt ein deutscher Trainer kommt.
Das ist vor allem, oder? Dass es ein Deutscher ist. Irgendwie zwei Tage vorher war noch so ein bisschen Guardiolas Thema gewesen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass er England übernimmt. Und dann zwei Tage später geht es nicht mehr, dass er Ausländer ist.
Ja. Dabei finde ich, wenn der Tuchel irgendwo wirklich von A bis Z einigermaßen sympathisch gewirkt hat, was jetzt so ein bisschen sein Problem vor allem auch bei Bayern war, ist, dass er immer so eingeschnappt und divamässig überkommen ist und so schnippische Antworten gegeben hat und völlig unsouverän war zum Teil. Bei Chelsea hat er das relativ gut gehandelt. Ja. Also, wo ja eigentlich eben die britische Presse noch fast am aggressivsten gilt, als am aggressivsten gilt, dort hat er das eigentlich noch gut gemanagt. Und das muss er jetzt einfach wieder können, weil wenn er dann eben schon nach dem nächsten Unentschieden dann durchdreht, weil irgendwie, also Gary Neville und Jamie Carragher sind dann nochmal ein bisschen etwas anderes als der Didi Hamann, wo es ja geschafft hat, den Tuchel tiefroten Bereich zu bringen, Woche für Woche.
Ja, klar, das muss wahrscheinlich der Tuchel schon lernen. Aber du hast ja gesagt, er weiss ja, wie es in England funktioniert. Er hat das bei Chelsea sehr gut gemacht. Ich meine, Champions League musst du das erste Mal gewinnen. Und von dem her, wie gesagt, für mich ist das eine absolute Top-Lösung. Und ich frage mich wirklich, ja, wen wenden denn überhaupt? Also, das irritiert mich schon. Klar, sie sind top bezahlt, damit sie auch gewisse Schlagzeilen produzieren. Da kommt vielleicht noch ein bisschen der Vorbehalt aus der Geschichte, oder? Deutschland, England, wissen wir auch, aber irgendwo ist denn das auch mal gegessen. Und ich meine, der Club hat ja bewiesen, und den haben sie ja gefeiert in England. Also, weißt du, jetzt nur am Deutschen kann es ja nicht liegen, oder? Und eben auch der Tuchel hat ja schon Erfolg in England. Also, es irritiert mich irgendwie schon, was jetzt an dem Tuchel nicht so recht sein
soll. Ja, vor allem, wenn man jetzt wirklich mal den Titel holen. Und das Ziel ist ja ganz klar, Weltmeisterschaft. Ich habe es noch lustig gefunden, nimm ich eure Meinung wunder. Er ist ja dann in der ersten Pressekonferenz gefragt worden, ob er die Hymne wird singen. Ich finde, es gibt dümmere Hymnen als die Englisch zum Mitsingen. Also,
nicht so viel Text, oder?
Das geht noch. Ja, nicht so, kann man sich gut merken. Es ist auch immer mega laut, oder? Wir haben das im Viertelfinale in Düsseldorf gemerkt. Also da ist dann richtig Power dahinter von der Rang zum Mitsingen. Aber muss er das? Soll er das? Ich habe das Gefühl, wenn ich mir das durchdenkt, dann eigentlich kann er nur verlieren mit dem Thema.
Ich weiss nicht, hat so Capello hat ja sicher nicht die englische Hymne mitgesungen, also kann ich mir das nicht vorstellen.
Also ich hoffe jetzt mal für ihn, dass er es hoffentlich nicht macht. Nein. Nein, also irgendwo hat es dann schon eine Grenze. Also ich meine, wenn man die Hymne singt, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, oder haben wir ja in der Schweiz schon genug diskutiert, muss man die Hymne singen? Ja, nein. Ich bin eh da relativ defensiv. Aber wenn, dann machst du es schon halt bei deinem Heimatland. finde, das ist auch okay, wenn man es nicht macht. Und sowieso, also ich fände das schräg, wenn er jetzt God Save the King wird singen. Also.
Bei dem Bild würde es dann sicher schon mal.
Ja, vielleicht macht es dann nur wegen dem.
Ja, es ist doch auch ein bisschen anbietend, oder? Also, du machst das nur irgendwie, um irgendwem zu gefallen. Also,
ja, es ist, du kannst dich ja so verbunden fühlen.
Nach zwei Wochen.
Also, ich habe jetzt das Gefühl, was ihn verbunden singen macht, ist der Scheck und die Aussicht auf den sportlichen Erfolg. Und nicht unbedingt seine Liebe zu England. Was ja auch okay ist. Also.
Aber die gibt es, glaube ich, schon ein bisschen. Oder? Ja. Das, was du vorher gesagt hast, das hat er schon sehr geschätzt, der Umgang in Medien.
Es hat ja ein Interview gegeben mit ESPN, wo er noch Bayern-Trainer war, wo sie ihn, glaube ich, gefragt haben, hast du dich mehr wertgeschätzt gefühlt in England als in Deutschland, wo er ja dann nach mehrmaligem Zögern irgendwie antwortet, ja.
Also, dass er sich in England wohlfühlt, glaube ich, sofort. Und ich meine, London ist ja ein schlimmerer Ort zum Wohnen, zum Leben.
Ja.
Und eben, hat eine Top-Mannschaft zusammen. Ich meine, es ist eine von der ruhmreichsten Nationalmannschaften weltweit. Also, ich finde, sowohl von seiner Seite als auch von der englischen Verbandsseite, das ist eine Top-Lösung, absolut.
Jetzt hast du Julian Nagelsmann als Deutschland-Trainer, Tuchel als England-Trainer, Tedesco als Belgien-Trainer, also drei eigentlich sehr gute europäische Fußballnationen und deutsche Trainer. Was kann man da ausschliessen? Macht die einfach das besser als alle anderen?
Ob jetzt das gerade irgendwie an der Trainerausbildung in Deutschland liegt, würde ich bezweifeln. Vor allem, wenn ich Belgien unter dem Tedesco sehe, muss ich sagen, ja. Das hat mich jetzt nicht gerade aus den Socken. Aber
ja, ich verstand,
die Mannschaft ist einmal Umbruch und so weiter. Klar, Klopp könnte logischerweise, wenn er hätte wollen, hätte sicher auch kommt eine gute Nationalmannschaft über. Jetzt macht er halt etwas anderes, aber ich habe mehr das Gefühl, es ist jetzt ein Zufall, dass jetzt gerade mehrere Deutsche wirklich absolut auf dem Top-Niveau sind. Hanko Modric, Spanien hat mindestens auch 6, 7, 8 absolut Top-Trainer. Ich frage mich dann immer, wenn es um England geht, wo man England keine gute Trainer.
Die hängen einfach hinten drin, oder? Mit der Trainerausbildung. Ich habe jetzt im Rahmen von dieser ganzen Tuchel, von dem Tuchelwirbel, habe ich in den englischen Medien gelesen, dass irgendwie die Trainerausbildung für die Pro-Lizenz kostet in England knapp 14.000 Pfund und in Spanien sind es 2.000. Und wegen dem hat Spanien irgendwie 2.000 lizenzierte Trainer und in England sind es 200, also ein Zehntel davon. Und das Gleiche, was du vorher sagst, oder, wer wollen sie denn nehmen? Das ist auch so etwas. All die Ex-Legenden, Lampard, Gerard, Rooney, beenden ihre Karriere und übernehmen so von der anderen Mannschaft. Und in Spanien, da fährst du halt mal in einer U19 und schaffst die über Jahre auf. Wie der spanische Nationaltrainer zum Beispiel, oder, der sämtliche U-Nationalteams trainiert hat und jetzt Europameister geworden ist. Also, das sind schon Unterschiede in der Trainerausbildung. Und die Deutschen sind dann wahrscheinlich ein bisschen näher beim spanischen System. Aber ich glaube, da haben wir vor allem auf den Inseln Nachholbedarf oder Verbesserungspotenzial.
Muss, wahrscheinlich. Ja. Also, weil das überrascht ja eigentlich schon, eben wenn man da die Premier League-Mannschaften durchschaut. Und
englische Trainer, ja.
Drum. Oder der Herr von Newcastle. Sicher ein guter.
Der ist ja im Spiel, der ist auch im Rennen
gewesen. Aber sonst ist ja nicht so viel umeinander.
Ja. Und, er ist einer der ersten ausländischen Trainer. Oder? Sven Göran Eriksson, Capello, also so Primetime-England. Southgate sind extrem erfolgreich gewesen. Jetzt sind wir mit Halbfinale und Finale. Aber das hat ja schon auch...
Ja, also sie haben schon lange also einen richtig absoluten Weltklasse-Trainer aus England. Ich meine, Roy Hodgson war Nazi-Trainer gewesen. Ja, also so eben. Sie haben schon lange eigentlich keine wirklich guten Trainer in England. Also wirklich, ich meine einfach top, eben Liga, Klopp, Tuchel, Guardiola und so weiter.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Ich habe eine sehr muntere Diskussion gefunden mit euch. Ich hoffe, ihr kommt wieder mal. Ich hoffe, das machen wir wieder mal. Nehme ich auch euer Feedback dazu wunder. Schreibt mir doch auf tobias.wedermann@rinje.ch betreff Forza, wie ihr das gefunden habt. Ich würde sagen, spätestens zum Nazi-Zusammenzug Spanien, Serbien, wo wir dann ja auch wieder werden im Einsatz sein, dann treffen wir uns wieder, vielleicht auch schon vorher, wenn es euch Spass gemacht hat, wobei ich glaube, du bist noch viel in der Ferien jetzt. Ja. Ja, nächster. Genau. Danke euch vielmals für die Zeit und danke euch vielmals fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss zusammen.